Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Gehl.
Ich bin Raphael Gehl, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können. Die Bäckerin, den Dachdecker oder die Köchin. Sie alle trennt ein ziemlich unterschiedlicher Arbeitsalltag, eine unterschiedliche Ausbildung und einiges mehr. Was sie aber eint, sie brauchen für ihren Job spezielle Kleidung. Arbeitskleidung, die ihren besonderen Anforderungen entsprechen muss. Was banal klingen mag, ist eine große Aufgabe. Denn Arbeitskleidung oder Workwear ist nicht gleich Workwear. Richtige Arbeitskleidung muss einiges aushalten. Egal, ob auf dem Dach, in der Backstube oder auf der Baustelle. Aber wie entwickelt man Workwear, die nicht nur robust, sondern auch passgenau für verschiedene Berufe ist? Und wie erreicht man eigentlich die Menschen, die sie am Ende tragen, wenn man gar nicht direkt an sie verkauft? Mein heutiger Gast hat Antworten auf genau diese Fragen. Felix Blumenauer ist Geschäftsführer von Weitblick, einem Familienunternehmen, das seit über 90 Jahren hochwertige Workwear herstellt. Gegründet als Gottfried Schmidt und bekannt als Kittelschmidt in Frankfurt, hat sich Weitblick über mehrere Generationen zur eigenständigen Marke entwickelt. Doch wer sich im B2B-Geschäft behaupten will, muss Trends erkennen, nachhaltig produzieren und mit Preisschwankungen in der Textilbranche umgehen können. Wie das funktioniert, das erzählt uns Felix Blumenauer in genau dieser Folge. Ich bin Raphael Gilgen und freue mich auf das Gespräch und das Geräusch, das Felix uns mitbringt. Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zu Marken des Jahrhunderts zum Thema Transformation. Und heute freue ich mich ganz besonders auf den Gast, denn wir kennen uns schon etwas länger und sind jetzt mit dem Podcast wieder zusammengekommen. Aber bevor ich den Gast vorstelle, erstmal die Frage, was hast du uns für ein Geräusch mitgebracht? Und das hören wir uns jetzt mal an.
Das Geräusch. Das Geräusch. Und? Draufgekommen oder rätseln Sie noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Seit 1931 verstehen die Menschen, die heute hinter Weitblick stehen, sich vor allem als Textilerinnen und Textiler. Auf Bleistiftstriche im Design folgt die richtige Auswahl des Gewebes und schließlich, und da kommen wir dann auch zum Geräusch, Die Nähmaschine. Was in Deutschland als grobe Skizze beginnt, wird in den europäischen Produktionsstätten von Weitblick schließlich zu Workwear. Und am Ende reden wir hier eben einfach über Handwerk. Was passt da also besser als das Geräusch der bekanntesten Maschine aus dem Textilhandwerk? Die Nähmaschine. Das Geräusch von Weitblick.
Aha. Also, Ihr Podcast-Host Raphael Gilgen begrüßt Felix Blumenauer, Geschäftsführer von dem Unternehmen Weitblick. Hallo Felix.
Servus Rafa, ganz herzlichen Dank für die nette Einleitung. Wir kennen uns tatsächlich schon länger, ich schätze den Kontakt auch sehr. Ich weiß nicht, ob ich erzählen darf, wo wir uns kennengelernt haben.
Ja, hau raus, steht zwar nicht hier in meinem Skript, aber das kannst du gerne erzählen.
Steht nicht in der Agenda. Also wir hatten den Kontakt schon über einen bekannten Freund, der Trainings macht aus Münster, Thomas Uhlenbrock.
Heute Leitbild, genau.
Ja, genau, früher Wertfreunde, heute Leitbild. Und wir haben uns tatsächlich am anderen Ende der Welt mehr oder weniger zufällig getroffen, und zwar auf der South by Southwest in Austin, Texas. Da durfte ich mit der Brand 1 und der Safari vor 2 Jahren, so nennen die das, so ein Unternehmerkreis, der tolle Ausflüge macht, oder Ausflug ist vielleicht der falsche Begriff, durfte ich dort mit und war vollkommen überwältigt von dieser großartigen, innovativen Veranstaltung. Ich habe sowas noch nie gesehen auf der Welt. Und du warst einer der Speaker beim Morning Briefing von einem der 4 Vormittage. Und es war sehr inspirierend, sehr toll. Und da haben wir uns tatsächlich das erste Mal getroffen. Und seitdem ist der Kontakt, glaube ich, noch intensiver. Freue mich sehr darüber.
Ja, und jetzt viele Jahre später.
Ja.
Du als mein Gast und wir steigen sofort ein.
Ja, gerne.
So, Weitblick. Weitblick ist eine junge Marke, aber das Unternehmen gibt es schon seit mehreren Generationen. Was ist eigentlich die Geschichte hinter Weitblick?
Das ist eine berechtigte Frage. Ja, unser Unternehmen gibt es tatsächlich schon seit fast 100 Jahren. Wir sind ein Familienunternehmen, ehemals in Frankfurt gegründet, 1931, von Gottfried Schmidt. Das war unser Gründer, ist der Großvater von unserem heutigen Seniorgesellschafter, dem Klaus Schmidt. Damals haben wir angefangen in Frankfurt mit einem Ladengeschäft, ganz in der Nähe der Konstabler Wache in der Fahrgasse, und waren in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet bekannt unter dem Namen Kittel Schmidt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Name, den wir heute verwenden würden, wenn wir in die Zukunft gucken, aber damals haben wir ganz viel, wie der Name schon sagt, Kittel an Ärzte, Krankenschwester wirklich im Ladengeschäft verkauft. So ging's los.
Ja. Und der Kittel war ja auch schon damals ein universelles Berufskleidungsstück, ja, wenn man mal drüber nachdenkt. Du hast das gerade gesagt, ihr wurdet als lokaler Familienbetrieb in Frankfurt gegründet. Jetzt seid aber mittlerweile ein europaweit aktives Textilunternehmen. Was ist eigentlich diese Erfolgsgeschichte von Kittel Schmidt in die weite europäische Welt?
Ja, wir haben in jeder Generation, wir sind ja jetzt vom Übergang gerade dabei, von der 3. in die 4. Generation, haben es eigentlich immer geschafft, das Geschäft ein Stück weit neu zu definieren. Also wir haben angefangen mit dem Ladengeschäft, dann haben wir Objektgeschäft gemacht, dann haben wir mit den textilen Dienstleistern begonnen. Das ist heute auch noch unser Hauptgeschäft, aber im Grunde genommen ziehen sich verschiedene Werte durch, wenn ich das so sagen darf. Das ist Verlässlichkeit und Partnerschaftlichkeit. Da legen wir sehr großen Wert drauf, nicht nur intern, sondern vor allen Dingen mit unseren Kunden, aber auch mit unseren Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern. Die familiären Werte und die Beständigkeit, das ist was ganz, ganz Wichtiges und Spannendes. Ich habe selber auch im Konzernumfeld gearbeitet. Da ist die langfristige Orientierung unter Umständen eine andere. Also wir haben wirklich langfristige Geschäftsbeziehungen, auch mit unseren Produktionen. Das zieht sich durch. Und wir bieten natürlich, es geht um Workwear, ganzheitliche Bekleidungskonzepte und eine individuelle Beratung an. Ja, und versuchen so für unsere Kunden alles zu machen.
Dieser Workwear-Bereich hat hier eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen. Aber ich möchte nochmal zurück auf einen Aspekt, den du gerade beschrieben hast, der Übergang in die 4. Generation. Welche Herausforderung gilt es doch zu meistern? Und du bist ja auch ein angestellter Geschäftsführer. Du bist ja auch noch da.
Das ist richtig. Ich bin auch noch da. Ich habe mich da irgendwie dazwischen gequetscht, zwischen die 3. und die 4. Generation. Das ist auch eine meiner meine Aufgaben gewesen, als ich vor fast 10 Jahren jetzt tatsächlich schon zum Unternehmen gekommen bin. Diesen Übergang mit zu begleiten, bin ich sehr dankbar für. Ist eine tolle Aufgabe, die mir auch sehr viel Spaß macht, neben den ganzen anderen Aufgaben natürlich im täglichen. Aber im Grunde genommen geht es darum, die Familie, also die Kinder von unserem Seniorgesellschafter, Kinder kann man nicht mehr sagen, aber sind schon erwachsen natürlich, mit ins Unternehmen einzuwachsen, die Isabel und den Felix. Und ich denke, das ist uns gemeinsam sehr, sehr gut gelungen. Gerade Isabel hat viel Zeit im Unternehmen verbracht und hat dem Unternehmen schon ihre eigene Handschrift verpasst. Finde ich toll. Ist gar nicht so einfach, in so einer engen Familienkonstellation sich dann, also trotzdem eng zu bleiben, aber sich ein bisschen rauszulösen und zu sagen, okay, das ist mein Weg. Das muss man erstmal, da gibt's ja keine Anleitung, die du irgendwo bei Amazon kaufst oder aus der Schublade ziehst, sondern das musst du selbst gestalten. Und das funktioniert ganz gut. Ja,
macht Spaß. Wahrlich, glaube ich, in Deutschland eine der größten Transformationsaufgaben überhaupt. Ich glaube, es gibt über 2000 Unternehmen, die gerade keinen Nachfolger haben und wen suchen. Und das ist ja eine doppelte Challenge. Also wenn du den hast, die Nachfolger oder wenn du diesen nicht hast. Lass uns mal über euer Geschäftsmodell sprechen und eure Zielgruppen. Ihr verkauft, und das versteht man ja nicht direkt, wenn man nicht damit zu tun hat. Also ihr verkauft ja eure Funktionskleidung nicht an direkt die Person, an die Elisabeth und den Klaus, die das am Ende tragen, sondern ihr habt so ein B2B-Geschäftsmodell. Was ist das?
B2B, genau. Ja, vollkommen richtig, Raphael. Das ist in der Tat erklärungsbedürftig. Das ist ein Business-to-Business-to-Business-Geschäft. Das heißt, was wir hauptsächlich machen, wir verkaufen unsere Kleidung an textile Dienstleister. Da sind wir in tollen Partnerschaften mit allen.
Da hatten wir ja mal einen da, das Unternehmen Meva.
Tatsächlich.
Der war ja, genau, der hab war ich ja im schon Podcast. Mal gehört, ja. 2024.
Haben wir auch eine tolle Kundenbeziehung zum Beispiel. Ganz in der Nähe auch von uns. Ja, und die textilen Dienstleister kaufen von uns die Bekleidung für ganz verschiedene Branchen. Wir sind ja in ganz verschiedenen Branchen auch aktiv. Und vermieten sie dann wiederum an ihre Kunden. Das heißt, ein Beispiel, wenn du jetzt Meva aufgreifst, die kaufen von uns Bekleidung für einen Rewe-Markt zum Beispiel. Rewe ist einer unserer großen Kunden. Und sorgen dann dafür, dass lokal die Märkte eingekleidet werden, also die Mitarbeiter in den Märkten eingekleidet werden, dass sie immer ordentlich aussehen, dass die Bekleidung gewaschen wird, wenn nötig repariert wird und dass sich die Unternehmen wie Rewe jetzt voll auf den Handel konzentrieren können und eben nicht sich kümmern müssen, im Hinterzimmer die Klamotten zu waschen. Das ist im Grunde ganz kurz erklärt das Geschäftsmodell. Und die Bekleidung wird unter wirklich harten Bedingungen vorab natürlich getestet, aber dann eben auch gewaschen. Ja? Und das heißt, wir haben ganz andere Qualitätsanforderungen als zum Beispiel in der Fast Fashion.
Ihr seid natürlich damit auch ein echter Kreislaufpionier. Ist ja wahrscheinlich schon von der ersten Stunde. Da habt ihr gar nicht drüber nachgedacht. Das ist tief in eurer DNA verwurzelt. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, als gelernter Schreiner, wir Handwerker oder Handwerkerinnen, wir haben alle sehr spezifische Anforderungen an unsere Arbeitskleidung. Wie kann man eigentlich herausfinden, was Klaus und Elisabeth brauchen, wenn ihr die nie seht?
Ja, wir versuchen sie zu sehen und versuchen das an ganz unterschiedlichen Stellen zu machen. Aber du hast vollkommen recht, es ist gar nicht so einfach, weil es auch sehr unterschiedlich ist. Ja, jeder hat andere Anforderungen, manche wollen gar nicht drüber reden, andere reden zu viel drüber. Also wir haben ganz unterschiedliche Tools, wir machen Marktforschung, wir machen Wettbewerbsanalysen, wir gucken Studien an, wir gehen ganz viel auf Messen, selber ausstellend und auch besuchend. Wir sprechen mit den Lieferanten, die stellen uns immer wieder tolle Innovationen vor. Wir haben Fokusgruppen, wir haben Tragetests, wir machen Shootings bei Kunden und sprechen da mit Kunden. Also wir haben ganz viele Quellen auf der einen Seite, aber natürlich gehen wir auch einen Schritt nach vorne und sagen, das ist aus unserer Überzeugung eine Innovation und die bringen wir in den Markt.
Also wo ihr dann quasi den Trend setzt und sagt, probiert das mal aus. Weil so Berufskleidung ist ja auch was durchaus Emotionales.
Ja, total. Also ist es geworden, du hast es ja eben angerissen, es war nicht immer so. Wenn man mal so 20 Jahre zurückgeht, dann hat im Grunde der Blaumann, als wirst du auch wissen mit deiner Ausbildung, dominiert, den man dann nach der Arbeit möglichst schnell ausgezogen und in die Ecke geworfen hat. Und heute tragen viele auch die Workwear stolz im Freizeitbereich. Das geht ja eigentlich fließend über, funktional, technisch, ja, Outdoor, das, die Grenzen verfließen da langsam.
Mit diesem großen Spielplatz, in Anführungsstrichen, mit den Möglichkeiten, die anstatt draußen sind, habt ihr auch mal was entwickelt, was irgendwie an Bedürfnissen vorbeiging?
Das haben wir in der Tat leider schon mehrfach geschafft, mit vollem Erfolg.
Was war denn das?
Ach, wir haben mal eine wirklich Handwerkskollektion vor ein paar Jahren gemacht. Das sah intern wirklich geil aus. Haben wir im Modedesign auch tolle Bilder gezeichnet. Das war so die Zeit, wo Transformers groß war. Also wirklich total spacige Zeichnungen. Die haben wir dann übertragen in die Klamotten und haben gedacht, wie geil das ist, wie toll das aussieht. Und das schlägt einen im Markt. War totales Gegenteil. Also leider ein Rohrkrepierer. Aber was soll man sagen? Ja, wir lernen draus. Wir haben versucht, uns zu verbessern. Und ich kann das nicht vollkommen ausschließen für die Zukunft. Aber wir versuchen draus zu lernen. Ganz einfach. Ja.
Jetzt, als du das B2B2B-Geschäftsmodell erklärt hast und dann erzählt hast, wie das da ist in diesem Rewe-Markt, jetzt denkt man ja, gut, beim Rewe-Markt, was soll da schon mit der Kleidung passieren? Aber wenn man mal auf die Baustellen rausgeht oder schaut sich Handwerker an, dann denkt man, wow, so eine Klamotte, die muss ja echt was aushalten können. Und so wie du das erklärt hast, wird die ja wieder und wieder und wieder gewaschen, also geht zu dem Kunden zurück. Was muss die alles aushalten?
Das ist definitiv. Also die Frage ist eigentlich, du musst dich einen Kilometer hinterm Auto herschleifen können mit den Klamotten. Ja, also Spaß beiseite. Das hängt ganz von der Branche ab. Also wenn du jetzt in der Werkstatt bist, hast ölverschmierte Klamotten, das muss das Teil erstmal aushalten und es muss vor allen Dingen auch wieder rausgehen im Waschprozess. Das heißt, da ganz hohe Anforderungen. Wir gehen jetzt in den Bereich rein, Made in Care, das ist Altenpflege. Da hast du nochmal ganz andere Herausforderungen. Ja, also im Grunde muss es sehr robust sein und auch jetzt vielleicht nochmal auf so einen Handelsmarkt zurückzugehen. Es muss vor allen Dingen auch in der Farbe halten, es darf nicht schrumpfen, ja. Es darf den Halt nicht verlieren.
Da darf nicht verschießen, weil Richtig. Wenn der eine trägt ein neues Teil, der andere ein altes,
das muss. Gibt's ja viel Wechsel, ja. Ja, kommt mal ein neuer dazu, neue Mitarbeiterin, jemand geht raus, wird neu eingekleidet, sollte dann ähnlich aussehen wie die anderen Kollegen, ja. Und das kriegen wir hin.
Nochmal auf das Thema aushalten jetzt. Gibt's auch so einen Heavy-Duty-Beruf, wo du sagst, boah, Rafa, da war den Stoff, da kannst du eigentlich drauf schießen, oder ich weiß jetzt nicht, wo du sagst, der hält so richtig was aus.
Ja, Heavy Duty. Also wir haben schon wirklich schwere Workwear, die super robust ist. Drauf schießen würde ich jetzt nicht unbedingt. Aber das ist so das Robusteste, was wir haben. Dann gibt's natürlich, ich sag mal, andere Spezialbereiche wie persönliche Schutzausrüstung, PSA. Da wird nochmal Sicherheit geht da vor und da wird vor äußeren Einflüssen geschützt wirklich über die Kleidung. Oder wenn wir in den Feuerwehrbereich gehen, ja, das ist ganz andere Anforderungen. Das ist nicht so unser Business. Aber wenn auf die Frage zurückzukommen, eigentlich ist das so die schwere Workwear für Handwerker, die bei uns am robustesten ist. Ja.
Jetzt der Name. Du hast ja vorhin gesagt, der Kittel Schmidt und heute Weitblick. Auf was bezieht sich eigentlich dieser Name Weitblick?
Also wir haben vor 10 Jahren zum Unternehmen kam, hieß es eben Gottfried Schmidt. Und wir hatten im Grunde kein Marketing, wir hatten keinen Auftritt nach außen und haben damit begonnen und haben uns dann irgendwann auch die Frage gestellt, wollen wir denn als Gottfried Schmidt weiter nach vorne neue Zielgruppen gewinnen? Also wir wollten so ein bisschen raus aus dem Schatten unserer Geschäftspartner und sagen, hier sind wir am Markt, das sind wir, das können wir. Und haben dann gesagt, ja, wollen wir das mit Gottfried Schmidt machen? Haben so ein bisschen designt, ja, ich weiß nicht, ob der Fritz Kohler, diese Konterfei von den beiden, mit Gottfried gezeichnet, schwarz-weiß, sah alles ganz cool aus. Aber wir haben uns dann einfach dagegen entschieden, haben gesagt, wir brauchen einen neuen Namen. Ja, haben uns eingeschlossen einen Tag, haben gebrainstormt, auch mit einer Unterstützung von einer Namensagentur. Die haben das eigentlich aus uns rausgezogen. Und am Ende des Tages kam aus dem Workshop 2 Namen raus. Und ich bin froh, dass es der eine und nicht der andere geworden ist. Wir sind bei Weitblick. Weitblick ist ja für uns also erstmal ein Bekenntnis auch zu Deutschland, zu unserer Heritage, zur Herkunft, aber ist auch der Anspruch an unser Handeln. Wir sagen immer, bei wichtigen Entscheidungen gucken wir uns in die Augen und fragen uns, ist,
ist das denn auch mit Weitblick, was wir jetzt machen? Also da steckt schon Nachhaltigkeit drin.
Den zweiten Namen willst du uns jetzt nicht verraten, ne?
Doch, kann ich dir verraten.
Jetzt, Achtung, Trommelwirbel.
Wie gesagt, ich bin froh, dass er es nicht geworden ist, weil er überhaupt nicht zu uns gepasst hätte.
Sag.
Genius.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott, oder?
Ja, das
total abgehoben, bisschen, ja. Nichts mit bodenständig. Ja. Also keine Ahnung, wie das rauskam an dem Tag. Aber wie gesagt, wir sind froh, dass wir da die Kurve gekriegt haben.
Ja, zurück zu Weitblick und Nachhaltigkeit. Ein großes Wort. An welchen Stellschrauben habt ihr denn in den letzten Jahren gedreht im Kontext der Nachhaltigkeit?
Also an ganz, ganz vielen. Du hast es ja eingangs erwähnt. Unser Geschäftsmodell ist per se nachhaltig. Da haben wir aber nie drüber geredet. Ja, die Klamotten halten ewig und das ist schon per se auch gerade in Abgrenzung zur Fashion oder Fast Fashion nachhaltig. Wir haben aber auch ganz viele andere Initiativen, die wir in die Bekleidung einarbeiten. Also zum Beispiel Baumwolle, Cotton Made in Africa. Wir haben recyceltes Polyester. Wir haben das erste Mal mit Marktbegleitern zusammen Fairtrade Baumwolle in großen Mengen, also mit vielen, vielen Tonnen überhaupt mal in die Workwear geholt. Wir haben den grünen Knopf, das ist so ein Metasiegel von der Bundesregierung. Wir sind Ökotex, DEP zertifiziert, Responsible Business. Also you name it, we have it.
Also das heißt, ihr habt diesbezüglich den ganzen Acker bestellt?
Wir versuchen es. Also wir versuchen natürlich abzuwägen, weil es ein Riesenaufwand ist. Also wir haben ein tolles Team, was sich um die Themen kümmert. Aber das ist natürlich überall im Unternehmen.
Klar, und wenn man das proaktiv machen muss, ist das was anderes, wie wenn man nur belegen muss, wir haben uns an die in die Standards.
Richtig. Also wir versuchen schon mehr zu machen, als der Gesetzgeber vorschreibt, schon immer.
Ja.
Gibt es ja viel auch in der EU und dann in den nationalen Rechtsprechungen, was man erfüllen muss. Wir versuchen immer einen Schritt weiter vorne zu sein, aber versuchen natürlich auch abzuwägen, wie passt es zur Wirtschaftlichkeit. Ja, nicht jeder Kunde ist bereit, einen hohen Aufpreis zu bezahlen für Nachhaltigkeit. Ja, da ist dann, ja, am Anfang ist oft der Wunsch, ja, macht's nachhaltig und dann am Ende in der Ausschreibung zählt dann doch nur der Preis. Das ist herausfordernd, aber mit jedem Kunden, mit dem wir ins Gespräch gehen, über persönliche Beziehungen, da kriegen wir
das
übereinander.
Das kriegst du ja wahrscheinlich, genau. Ne?
Ja.
Ja. Das bringt mich jetzt zu einem anderen Punkt. Auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit, auch dann, was du erzählt hast mit diesem Thema des Preisdrucks. Ihr konntet ja trotz Pandemie und auch seit des Ukraine-Kriegs immer liefern. Ihr habt euer automatisiertes Lager, ich war da ja mal drin. Wie habt ihr das geschafft? Was macht euch so da an der Stelle so robust und so resilient?
Ja, also im Grunde war es harte Arbeit, ist kein Hexenwerk. Ja, wir haben alle da an einem Strang gezogen. Uns war es einfach wichtig im Sinne der Kunden, dass sie weiter unsere Kleidung beziehen können. Wir sind auch mit unseren Endkunden teilweise in kritischen Infrastrukturen unterwegs. Das heißt Pflegeberufe, ne, habe ich vorhin angerissen. Das war auch während der Pandemie wichtig oder vielleicht wichtiger denn je. Das heißt, was haben wir versucht oder was haben wir gemacht? Wir haben unser Lager hochgezogen. Wir haben ein Riesenlager gebaut vor 7 Jahren, hochmodernes Logistikzentrum, voll durchdigitalisiert mit RFID-Technik, also wirklich.
Und automatisiert, genau.
Automatisiert, ja. Weitestgehend, state of the art. Da haben wir Platz, das haben wir nutzen können, das haben wir weit vor Corona gebaut, zum Glück. Bin ich auch dankbar für die Investition der Familie, wirklich toll. Und das haben wir hochgezogen. Wir haben aber auch kürzere Lieferwege, weil wir eben nicht aus Asien sourcen. Wir beziehen unser Gewebe aus Italien. Ja, das kommt zu uns, wir prüfen das. Wir haben einen eigenen Standard in der Workwear, der nochmal drüber liegt.
Ihr seid quasi der Brioni der Workwear.
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber wir versuchen schon, einen hohen Qualitätsanspruch umzusetzen. Und wir produzieren auch in Europa. Ja, also wir haben nicht diese langen Wege. Aus Asien waren halt die Schiffe, das war ja alles vollkommen durcheinander. Die hingen da, wo sie nicht gebraucht wurden.
Genau, danach
und viele konnten deswegen nicht liefern.
Genau, ja.
Genau, richtig. Das kam auch noch dazu. Sie quer im Kanal lag ein Schiff. Ja,
das richtig. Jetzt eine andere, was mich interessiert. Gibt es in eurem Segment dann auch Bestseller? Also wo ihr sagt, so, also im Fashion-Bereich, da kennt man das ja. Aber gibt es bei euch auch so Bestseller oder so Never Out of Stock, wie das, glaube ich, bei euch heißt?
Ja, genau. Wir haben ein riesiges NOS-Sortiment auf jeden Fall. Und natürlich ist das auch von Branche zu Branche verschieden. Aber wir haben einen Bestseller, Das ist so in dem Bereich Heavy Duty fast schon, Micro Force, Bunthose. Das ist ein Topseller seit vielen, vielen Jahren, super Produkt. Ändern wir auch nicht viel dran, wobei wir jetzt eine kleine Überarbeitung machen nach fast 10 Jahren. Aber das reißen uns die Kunden aus den Händen, immer noch.
Hast du eigentlich sowas auch? Aber du hast keinen Garten?
Natürlich.
Ja, ich habe einen Garten. Also, das heißt, ich könnte dich hier irgendwo in Sachsenhausen oder wo auch immer du in Frankfurt wohnst, mal entdecken in deiner...
Ja, natürlich. Ja, bitte sehr. Aber ich trage jeden Tag unsere Hemden. Ich trage auch jetzt eins. Das können die Hörer jetzt leider nicht sehen, aber du siehst
das
es.
Das sieht richtig gut aus. Ich habe mir vorher die Frage gestellt, wurde das wohl ich... Voll ein Designerteil an der Stelle. Ja. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ich kann mir schon vorstellen, wo das Hemd hingehört. Lass uns mal kurz, wir hatten das Thema mit den Produkten und mit der Nachhaltigkeit. Und das kommt ja jetzt in zentrale Herausforderungen, wo auch Firmen gerade in Deutschland drin stecken. Du hast vorhin gesagt, das Thema günstige Konkurrenz aus China. Bist ja gerade drauf eingegangen. Aber dahinter steckt noch was ganz anderes. Das Gegenmodell ist ja Made in Germany. Oder wie bei euch, Made in Europe. Wie kann man heute im Jahr 2025 noch oder trotzdem Made in Europe sein?
Das ist eine wirklich gute Frage, weil die Textilindustrie ja in den letzten Jahrzehnten immer weiter raus ist aus Europa. Ich meine, es gibt gewisse Bewegungen zurück, aber das ist natürlich auf einem hohen Preisniveau sehr individuell. Also im breiten Maßstab immer weniger. Die Workwear ist im Grunde da noch so eine Insel. Und wir grenzen uns eben ganz bewusst gegen Billig-Konkurrenz ab, die ehrlicherweise von allen Seiten kommt. Also direkt aus China. Ich meine, da haben wir die großen Temu, Shein oder Shein, die ja Millionen Pakete dauern versenden. Also auch das ist eine Konkurrenz irgendwo. Aber wir haben Lokalkonkurrenz. Wir haben Unternehmen, die einen kleineren Overhead haben. Wir bieten halt das volle Paket. Also wir von der Idee, von dem Design, was wir selber machen, immer in persönlicher Rücksprache, von Mustern, die Leute, die Unternehmen auch probieren können, tragen können, in der verlässlichen Versorgung mit hoher Qualität und einem persönlichen Service, das ist das, was uns ausmacht. Das müssen wir nur neuen Kunden erklären. Ist gar nicht so einfach, ne? Weil wir sind nicht so groß bekannt, noch nicht, wir arbeiten dran. Aber sobald mal jemand bei uns ist, geht er eigentlich nicht mehr weg.
Und was war ja 2 oder 3 Mal bei euch, was man ja bei euch erlebt, dass ihr alle so richtig für die Sache brennen. So. Und ich kann mir vorstellen, dass das beim Kunden rüberkommt. Also egal jetzt, mit wem du zu tun hast, in den unterschiedlichen, ich sag mal in dieser Value Chain von euch, in unterschiedlichen Abteilungen oder Teams, irgendwie gefühlt brennen alle für die Sache.
Das versuchen wir, ja. Also das kannst du nicht sagen, hier, neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin, bitte brenne jetzt sofort. Das steckt in unserer DNA, das steckt in unserer Kultur. Und das ist schön, wenn dir das aufgefallen ist. Wir kriegen das immer mal wieder von extern bestätigt und das ist eigentlich genau das, was wir uns wünschen und wo wir sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Es gelingt nicht jeden Tag und nicht jedem, ist klar. Manchmal gibt es einen schlechten Tag, aber wir haben auch eine wichtige oder eine gute Unternehmenskultur, glaube ich. Und da steht ein Satz drin, entscheide dich für deine positive Einstellung. Also wenn du einen schlechten Tag hast und aber ganz bewusst positiv reinstartest, dann hast du schon mal eine gute Grundvoraussetzung, vielleicht das ganze Drama auf der Welt auszublenden, dich auf den Job zu fokussieren und da wirklich auch Spaß dran zu haben. Das ist unser Anspruch.
Und die Alternative wäre unausgesprochen oder bleib zu Hause. Ich möchte noch auf ein Thema kommen in diesem Kontext der Lieferketten und auch Asien. Die Baumwollpreise gehen durch die Decke, andere Rohstoffkosten auch. Der Perisoldan von Emoy Kahl hat uns die Geschichte erzählt im Talk. Wie ist das bei euch?
Also wir haben brutale Kostensteigerungen, nicht nur im Baumwollbereich, Polyesterbereich, sondern vor allen Dingen auch in den Produktionen gehabt. Ja, wir haben da langjährige Partnerschaften, die sich über 20 Jahre und mehr erstrecken, auch mit Familienunternehmern, zum Beispiel in Bosnien, Nordmazedonien.
Durch die Decke gegangen.
Da ist die Inflation viel, viel höher gewesen als in Deutschland. Ja, es ist brutal, wenn man sich da auch die Preise im Supermarkt mal anguckt, so Quercheck. Zu dem, was sie verdienen. Wir zahlen deutlich über Mindestlohn. Das ist auch einfach unser Anspruch. Aber die haben eben nicht so ein soziales Netz vom Staat her. Und das ist einfach unsere Verantwortung, das in der gemeinsamen Partnerschaft auch zu machen. Das heißt, wir haben diese Preiserhöhung von allen Seiten in den letzten Jahren geschultert. Zum Glück flacht es jetzt wieder etwas ab. Also die Preise, ne, Baumwolle, Polyester hat sich wieder ein bisschen eingependelt. Auch die ganzen Logistikzuschläge, das kam ja auch noch dazu, hat sich wieder eingependelt. Was wir gut schaffen konnten, auch im Sinne der starken Partnerschaften, die wir haben mit unseren Kunden. Wir haben darüber geredet und haben auch gewisse Preise erhöhen müssen. Und glücklicherweise sind die guten Kunden, die starken Partnerschaften, die haben es verstanden und sind mitgezogen, weil sie eben auch indirekt die Verantwortung mittragen, dass jemand, der das Teil produziert, auch fair bezahlt wird. Auch wenn die Welt, ich will nicht sagen durchdreht, aber wenn es einfach Rahmenbedingungen gibt, die man nicht beeinflussen kann und Dynamiken.
Ja, das ist schon irre. Und wo du das sagst, auch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, der Rohstoffmarkt gehört mit zu den undurchsichtbarsten oder nicht transparenten Märkten dieser Welt und am wenigsten reguliert, wird bestimmt vom Volumen her von ein paar wenigen Firmen.
Absolut.
Greift in die Ernährungskette ein und so. Das ist echt, ehrlich gesagt, unglaublich. Wenn man da mal, ich habe da mal die Nase reingesteckt im Rahmen meiner Recherchen, weißt du, irgendwann habe ich so immer so ein paar Sonderthemen, die ich mir anschaue.
Total.
Das ist echt irre. Ein anderes Thema, das hast du gerade auch eingebracht, ihr sagt, ihr kommt mit neuen Materialien um die Ecke, tauscht euch mit Lieferanten aus und das impliziert ja auch dieses Thema der Innovation. Gibt es da was, wo du sagst, Raffat, schau mal, daran haben wir gearbeitet, das ist uns gelungen oder das führen wir gerade ein?
Ja, absolut. Also wir haben ganz, ganz viele Innovationen, an denen wir arbeiten. Ich kann und darf nicht alle verraten. Ja. Aber zum Beispiel Nachhaltigkeit, ne, ist nach wie vor ein Riesenthema. Cradle-to-Cradle-Konzepte, von der Wiege bis zur Bahre, also vollständig recycelbare Kleidung. Da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Gibt es wirklich tolle Unternehmen, die sehr nachhaltig auch recyceln und dann die Bekleidung wieder in den vollständigen Kreislauf geben. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Oder auch, ich sag mal, Tragekomfort, Innovation, technische Features in der Bekleidung, Vier-Wege-Stretch zum Beispiel, ja, war in den letzten Jahren in der Dienstleistung, also unserem Hauptabsatzkanal, eher verpönt.
Muss man erklären. Vier Wege,
ja. Es stretcht quasi in alle Richtungen.
Ja, 1, 2, 3 Tiefe ist dann 3. Und was ist 4? Also du hast in die Breite, in die Breite gezogen, in die Länge, jetzt kann ich es
ziehen. Das sind die vier.
Dann die
das Ausdehnung. Sind die vier Wege quasi.
Ah, da, ja, okay, alles
genau. Ja. Nee, und da geht es einfach um Tragekomfort. Ne? Als Handwerker bückst du willst, dass die Kleidung mitgeht, dass sie nicht irgendwo hängt. Und das sind so Themen, an denen wir arbeiten. Also du kannst es nicht revolutionieren, den Markt. Ja? Du kannst die Hose schlecht neu erfinden. Du kannst aber intelligente und technische Features einarbeiten, die den Kunden wirklich was bringen. Ja? Und das macht dann Spaß und das ist echte Innovation.
Wenn man das macht, klar, dann, und du hast das vorhin gesagt, ihr seid ja nicht so das Riesenunternehmen, man kennt sich bei euch und ich finde das ja umso schwieriger dann, dass man es immer wieder schafft, voneinander zu lernen oder auch mit Fehlern umzugehen. Wie macht ihr das?
Also wir, ich will nicht sagen, ermutigen, Fehler zu machen, aber das ist was ich wirklich positiv auch aus den USA mitnehme, die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, auch mal ein bisschen ins Risiko zu gehen, neue Dinge zu probieren und keine Angst davor zu haben, zu scheitern, sondern daraus zu lernen. Ja, also ich begrüße es, wenn jetzt Fehler nicht 3, 4, 5 Mal gemacht werden, sondern möglicherweise einmal, dann lernst draus und adaptierst dich. Aber so ist unsere Unternehmenskultur auch. Da wird keinem Kopf abgerissen, sondern wir ermutigen eher, Dinge auszuprobieren.
An der Stelle noch, das weiß der Felix jetzt nicht, dass ich erzähle, war nicht abgesprochen, aber ich finde, das passt gut, da draußen, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Felix hat mal bei einem der großen deutschen Konzerne gearbeitet, hat das Laufen gelernt und ich finde ihn eigentlich als eine super Blaupause, wie einer, der mal in einem Riesenladen war, der Vorzüge hat und wo man viel lernt, sich irgendwann sehr konsequent dafür entscheidet, in den Mittelstand zu gehen. Muss auch mal gesagt werden, ist ja auch eine total interessante Karriere, ja, diesen Weg zu gehen. Und hättest dir sehr wahrscheinlich am Anfang auch nicht vorstellen können, oder?
Auf gar keinen Fall, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe angefangen wirklich im Konzernumfeld. Ich habe in zwei Unternehmen gearbeitet. Das eine hatte 80.000 Mitarbeiter, das andere 120.000. Jetzt bin ich im Unternehmen, was 170 Mitarbeiter hat. Und es war am Anfang wirklich ein Kulturschock. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich persönlich den Weg gegangen bin, weil ich durfte eine tolle Ausbildung genießen rund um die Arbeit in den Konzernen. Hab auch viel gelernt, wo ich sage, so würde ich es nicht machen, wenn ich mal in die Verantwortung komme. Also eigentlich genau andersrum, ohne zu wissen, ob ich mal in die Verantwortung komme, ehrlicherweise. Jetzt bin ich in der Verantwortung und versuche wirklich auch zu gestalten und auch ein Umfeld zu schaffen, wo du dich entwickeln kannst. Die Chance wurde mir selber gegeben durch unseren Seniorgesellschafter.
Das ist ja das Nächste. Du musst ja auch auf der anderen Seite eine mutige Eigentümerfamilie haben, die dann sagt, also da wird ja jeder sagen, ja, was will der bei uns? Ich meine, wir sind so groß wie bei dem damals in Abteilung. Warum soll der das tun? Kann der überhaupt? Oder mit vollen Hosen lässt sich gut stinken? Ich meine, da gibt es ja ganz viele, da könnte man ja so Vorurteile haben. Aber ich finde, das ist also vielleicht auch in beiden Richtungen eine echt gute Blaupause gewesen.
Ja, vollkommen richtig, aber eben vorher mit einem gewissen Risiko. Aber das zahlt ja wieder darauf ein, ja, wie wir ticken. Ne? Wir gehen ins Risiko. Natürlich musst du gucken, dass es begrenzt ist und so weiter, alles klar. Aber dadurch kann wirklich was entstehen. Und das ist in dem Fall so. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte und auch noch gehen darf. Und da die Möglichkeit habe, mitzugestalten. Aber das funktioniert eben nur in so einem tollen, offenen und vertrauensvollen Umfeld.
Es passt jetzt wunderbar zum Thema Fehlerkultur und Learnings. Aber nochmal ganz kurz auf dieses Thema Fehlerkultur. Für welchen Bock, den du mal geschossen hast, Fehler, bist du eigentlich im Nachhinein dankbar?
Du, ich hab im Vorfeld überlegt, was ich dir jetzt und den Hörern teilen soll. Ich kann gar nicht so einen einzelnen Fehler rausheben. Ich habe einige Fehler schon gemacht, muss ich einräumen. Und ich versuche aus jedem Fehler zu lernen, ganz ehrlich. Also das beschäftigt mich, ich denke darüber nach und versuche es dann einfach anders zu machen. Das brennt sich bei mir ein. Ich will einfach keine Fehler machen, aber ich kann es auch nicht vermeiden. Das ist vollkommen klar.
Ja, gehört dazu. Vom Weitblick zum Ausblick. Wo seht ihr Weitblick in 10 Jahren?
Als Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt. Nein, Spaß beiseite. Also gerne, wenn möglich. Nein, einfach als der zentrale Ansprechpartner für Workwear, um den man nicht herumkommt, verdammt nochmal. Ja, das ist die Vision, da wollen wir hin.
Wenn man so Workwear, als ich mich ja damals mit euch beschäftigt hatte, dann hat man auch gedacht, eigentlich sind ja die Grenzen total fließend von eurer Klamotte in den Alltag, also Klamotte in Anführungsstrichen, in den Alltag hinein, ja, da kann viel passieren. So, jetzt kommen wir zum Fragenhagel. Der Fragenhagel, wie geht der? Ich stelle Fragen, du hast so gut wie keine Bedenkzeit und lieferst sofort die Antworten.
Fragenhagel.
Bist du bereit?
Ich versuche es.
Okay, 3, 2, 1. Weitblick in 3 Worten.
Empathisch, vertrauenswürdig, lösungsorientiert.
Sehr schön. Trägst du eure Kleidung selbst? Haben wir gerade schon gehört. Wenn ja, welche?
Natürlich. Unsere Hemden zum Beispiel täglich.
Das Hemd, was du jetzt gerade anhast, für welches Business ist das gemacht? Für Gastro?
Das ist für die Gastro. Das ist ein Stehkragenhemd. Stehkragenhemd.
Ja.
Da kann man auch als Fahrer gut einsetzen.
Das ist wer hat
schon. Aber es ist einfach eine modernere Variante.
Okay. 3 Dinge, die gute Arbeitskleidung immer haben sollte.
Funktionalität und Schutz, Bewegungsfreiheit und Komfort und praktische Features.
Sehr schön. Taschen, wenn wir, das sind ja genau, praktische Features. Harte Belastbarkeit oder Komfort, was ist dir wichtiger?
Beides wichtig. Kann ich nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Wir versuchen beide Dimensionen zu erfüllen.
Und wie fühlt sich Weitblick als Arbeitgeber an?
Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also es steckt an. Wir haben die Vision, Begeisterung gemeinsam kreieren. Du hast es vorhin gesagt, das leben wir. Und das steckt jeden neuen Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin an. Und wir bleiben unseren Werten treu, Verlässlichkeit, Verantwortung und den Willen, einfach mehr zu erreichen.
Was wird man bei Weitblick niemals erleben?
Respektlosen Umgang.
Oh, super stark. Was wissen die wenigsten über eure Marke?
Das habe ich vorhin schon verraten, dass wir fast Genius gehießen hätten und zum Glück die Kurve noch gekriegt haben. Ja.
Wenn Weitblick ein Musikgenre wäre, welches wäre es?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich finde ja Weltmusik ein bisschen schräg, aber ich habe da eine differenzierte Antwort drauf.
Indie-Folk mit einem Mix aus Ambient und Minimal Techno. Das beschreibt uns am besten.
Oh mein Gott. Ja. Und worauf freust du dich auf 2025?
Auf alles, was kommt. Letztes Jahr war wirklich ein hartes Jahr, muss man sagen. Ich freue mich jetzt auf die Zukunft und bin einfach optimistisch und voller Tatendrang.
So, jetzt habe ich noch einen.
Ja.
Man könnte sagen, gibt es die Champions League der Berufskleidung? Oder wo erlebt die Berufskleidung die Sichtbarkeit am höchsten Level? Und das ist in den Bars dieser Welt und in den Küchen, finde ich. Wenn man heute, ich darf ja zum Glück viel reisen und wenn ich dann eingeladen werde, dann sind ja fast überall die Küchen, wo man quasi vom Restaurant durchschauen kann. Erzähl mal, was ihr da macht, weil ich finde, das ist eine super spannende Geschichte.
Du, das ist ein Business, das macht richtig Spaß. Ja, die Gastrobranche, das macht richtig Spaß, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt ja, es tut sich ja unheimlich viel im Restaurant-Business, im angrenzenden Business, Hotel, Bars. Und wir haben ein tolles Netzwerk aufbauen können von Köchen, querbeet, die auch nicht, ich sag mal, Geld nehmen und deswegen unsere Kleidung irgendwo reinhalten, sondern die haben da richtig Bock drauf. Die tragen das gerne. Also wir haben hier ein ganz tolles Restaurant in der Nähe Frankfurt-Neu-Isenburg, der alte Haferkasten vom Francesco. Jedes Mal, wenn ich da sein darf, dann sagt er, ich habe noch nie so eine geile Kochjacke angehabt. Und das machen wir zusammen mit den Guerilla-Chefs. Das ist nochmal ein bisschen anderes Business, steckt schon im Namen, also ein bisschen aufmüpfig, bisschen anders, passt auch ganz gut zu uns, andere Wege zu beschreiten.
Das ist so, wie der Autobauer das Konzeptauto baut, ist das quasi für euch wie eine große Versuchsanstalt. Ja,
definitiv.
Aber definitiv. Im Reallabor.
Mit sofortigem Feedback, ja, und auch einem tollen Umfeld und Leute auch, die das mit Begeisterung machen. Weißt du, wenn du kochst und so ein Restaurant führst, dann machst du das in der Regel mit Herzblut. Ja, und deswegen passt es so gut zu uns auch.
Lieber Felix, herzlichen Dank für die Einblicke in das Unternehmen Weitblick in vierter Generation, über 100 Jahre alt, vom Kittel Schmitz in die Gastroküchen dieser Welt.
Genau.
Wunderbar. Mach es gut, bleib gesund. Tschüss.
Lieber Rafa, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht mit dir. Ciao, ciao.
Das war's mit einer neuen Folge Marken des Jahrhunderts. Auch in der nächsten Folge spreche ich wieder mit spannenden Unternehmen über ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und ihren Markenkern. Mehr Informationen zu den Marken des Jahrhunderts und den Unternehmen dieser und aller anderen Folgen finden Sie in den Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie den Podcast bewerten oder uns in den Kommentaren ein Feedback dalassen. Mein Name ist Raphael Gilgen, das waren die Marken des Jahrhunderts. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Gilgen.